Liebe oder Wahrheit? Hat doch ein bisschen eine Spannung. Der Titel, den ich gewählt habe, zu einem Text, wo man ganz viel, viel mehr kann nachher sagen. Und ich bin froh, dass ich das nicht abschliessend muss sagen, dass ihr euch die Gedanken, die ich heute weitergebe, prüft. Das scheint mir wichtig. Aber ich hoffe, dass wir etwas herausnehmen können, was uns bewegt und was wir mitnehmen können im Alltag. Die nächste Folie ist auch nicht gerade unbedingt das, was wir vielleicht gerade sehen oder hören. Der Osi hat auch mit einem Vers angefangen, heute Morgen, wo er gesagt hat, ja, das ist jetzt auch nicht gerade etwas, wo wir damit anfangen. Und ich möchte mal das Wort Sünde einfach in den Raum stellen. Ganz kurz fragen, was ist für euch Sünde? Wie würdet ihr Sünde beschreiben? Es braucht keine theologische Abhandlung. Was ist Sünde? Darf ich 2, 3 Stimmen hören? Ja, es trennt uns von Gott. Durchzustand, wo wir drin gekommen sind mit der Geburt. Ursache von der Sünde. Sintflut. Nicht in Gottes Machtbereich leben. Wir könnten die ganze Stunde vermutlich da noch füllen. Ich habe noch ein paar andere Synonyme gesucht. Fehler, Missverhalten, Schandtat, Abweg, Gesetzesbruch, Verbrechen, Übeltat, Fall. Und wir haben es auch schon gehört, was bewirkt denn das? Trennung von Gott, habe ich gehört. Was bewirkt es sonst noch? Scham. Ja, bewegt und berührt Menschen, schadet. Genau. Wir werden heute in eine Textstelle schauen, die sehr brisant ist, wo glaube ich, immer Aktualität hat. Und ich glaube, wir können ganz viel von dem Text lernen. Und wir möchten gerade in den Text hineingehen, der im Johannes 8 steht, Verse 1 bis 11. Und ich tue das vorlesen. Jesus aber ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so dass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen und dann Anklage gegen ihn, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Eigentlich sagt das schon genug. Bevor wir uns mit dem Inhalt ein bisschen beschäftigen möchte ich ganz kurz die ganze Geschichte ein bisschen geografisch und euch zeitlich in einen Kontext stellen. Wann ist das passiert? Wo war die Begebenheit überhaupt gewesen? Und ich habe da eine sehr gute Karte gefunden, das hat mich auch gerade ein bisschen beeindruckt, wo Jesus unterwegs war und wie das so war, wo er gelehrt hat und wo er unterwegs war. Wir sehen hier im oberen Teil ist Galiläa im Norden, unten ist Judäa und man sieht hier die Nümmerli und das sind vom 1 da bis zum 2, 3, 4, 5 und dann 6, wo er dann schlussendlich für uns ans Kreuz gegangen ist und für uns ja, gestorben ist. Ein grosser Teil von seinem Leben hat Jesus in Galiläa verbracht. Aber er war auch in Judäa. Und vor allem in Judäa haben die geistlichen Führer, Pharisäer und die Schriftgelehrten, haben vor allem dort nach seinem Leben getrachtet. Dort hat er grossen Widerstand bekommen, weil die Lehre, auch in Judäa, wo er nachher gehalten hat, das hat Menschen auseinandertrieben. Die einen sind ihm nachgefolgt, die anderen haben ihn als Spinner tituliert. Das war so die Situation, halt auch gewesen, wo Jesus drinnen war. Und die Geschichte, die wir lesen, das ist eigentlich ums Laubhüttenfest herum. Das war dann nachher in Jerusalem, dort wo 6 ist. Und Jesus hat dann seinen Jüngern gesagt, geht anfangs dort hin. Und er ist dann nachgegangen. Eigentlich hat er eher unauffällig dann auch auf das Jerusalem hineingehen, im Wissen, dass er vermutlich wieder auf grossen Widerstand stößt. Und das ist er dann auch. Er ist, wie wir in der Bibel lesen, Kapitel voran, in der zweiten Woche von dem Fest, ist er dann wieder in den Tempel gegangen und hat wieder angefangen zu lehren. Und natürlich ist der Aufruhr wieder unter den Menschen da gewesen. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer sind wieder hellhörig geworden und haben versucht, ihn zu Fall zu bringen. Das ist eigentlich der Kontext. Und dazu haben sie Tempelwachen beauftragt und haben ihnen gesagt, hey, wenn denn der wieder kommt, dann versucht ihn zu packen. Während dem Lehren ist aber so viel Zwiespalt, so viel Verschiedenartigkeit unter dem Volk gewesen, dass eigentlich die Tempelwachen trotzdem nicht den Mut hatten, den Jesus zu packen. Und als die Tempelwachen zurückgegangen sind zu den Pharisäern, haben die Pharisäer gefragt, hey, warum haben sie ihn jetzt nicht festgenommen? Und die Antwort der Tempelwache war, noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mann. Das hat die stutzig gemacht. Und die sind dann mit dem Frust heimgegangen. Jesus ist dann auch auf den Ölberg genommen und ist am nächsten Tag wieder lehren. Und die Pharisäer haben die nächstbeste Gelegenheit gesucht, um den Mann zu Fall zu bringen. Und da kommt jetzt eigentlich die Geschichte drinnen. Sie haben versucht, mit dem Gesetz von Mose Jesus einen Fall zu stellen, damit sie ihn festnehmen können. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. In dem Text geht es eigentlich um Ehebruch. Das ist ein schwieriges Thema. Dort schon schwierig gewesen, immer noch schwierig. Grundsätzlich einfach unakzeptabel. Man kann nicht wegschauen. Die Tat ist verwerflich, verletzend, gegen jede Ethik. Und eine Verurteilung liegt eigentlich nahe. Und mir ist aber wichtig, dass wir heute nicht einfach auf den Ehebruch schauen, sondern dass wir die Sünde an sich anschauen und wie Jesus mit dem umgegangen ist. Sünde kann sein, Gewaltanwendung, Jähzorn kann Sünde sein, Geldgier oder Spielsucht, was auch immer. Wir haben einfach das Beispiel vom Ehebruch. Bevor wir weitergehen, oder weil wir jetzt dem Text weitergehen, möchte ich die Situation von der Frau beleuchten. Stellt euch einmal vor, wie die Situation für die Frau war. Auf frischer Tat ertappt. Beim Sex mit einem anderen Mann. Könnt ihr euch die Scham vorstellen, die Frau hatte, wo die zmitzt auf dem Platz zur Schau gestellt worden ist? Scham, Verzweiflung, moralisch versagt, Niederlage. Man hat sie wie ein Tier zur Schau gestellt. Sie war voll Angst, schlechtes Gewissen, am Boden zerstört. Und irgendwie hat sie gewusst, das könnte mein Todesurteil sein. Das war die Situation der Frau. Und das haben die Pharisäer gewusst. Das muss nach dem Gesetz ein Todesurteil sein. Und dann haben sie ihn herausgefordert. Meister, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Frischer Tat ertappt. Das Gesetz von Mose befiehlt, dass man so eine Frau steinigen müssen. Dass man sie töten müssen. Und wenn man in Mose schaut, das steht zum Beispiel an zwei Orten, Mose, 3. Mose 20,10 oder 5. Mose 22,22, da steht, wer die Ehe bricht mit jemandes Weib, der soll des Todes sein. Beide, Ehebrecher und Ehebrecherin, müssten ganz klar zum Tod verurteilt werden. Spannenderweise ist da nur die Frau vorgeführt worden. Ist ja auch ein spannendes Detail, wo man manchmal ein bisschen, ja, wo man wirklich vergisst. Aber das war das Gesetz, auf das haben sie sich berufen. Was würden wir in dieser Situation, was hätten wir wohl erwartet, wenn wir die Antwort nicht gekannt hätten? Aber wir kennen den Ausgang der Geschichte. Und die Antwort von Jesus ist so denkwürdig, so voll Weisheit, Barmherzigkeit und Liebe und trotzdem klar in Bezug auf Sünde. Gegen das verächtliche Handeln der Frau und des Mannes. Und die Antwort ist, wo er sagt, das ist eine Stelle, die ganz viel und oft zitiert wird. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Mit dem, glaube ich, hat niemand gerechnet. Also ganz sicher nicht Pharisäer. Und wenn wir da drin lesen, der obere Teil, dann ist das ist brillant von Jesus. Jesus hat, bevor er geantwortet hat, hat er sich zuerst einfach einmal Zeit genommen. Der schreibt etwas auf den Boden. Wir wissen nicht, was er geschrieben hat. Und ich glaube, der hat eine Spannung erzeugt. Er hat sich nicht drängen lassen von den Menschen. Und die Spannung haben wahrscheinlich Menschen gehabt dort. Die Spannung ist so gestiegen und die Pharisäer, die hat es vermutlich fast vertätscht. Und ich glaube, die Spannung hat auch die Frau erlebt. Die war auch in einer Spannung. Und dann die Pharisäer, komm jetzt mit dieser Antwort. Wir wollen jetzt wissen, was du sagst zum Gesetz. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugt er sich wieder und schrieb auf die Erde. Was hat Jesus gemacht? Er hat eigentlich sich mit den Herzen von diesen Menschen connected. Er hat die Menschenherzen gesehen. Und hat mit seiner Vollmacht und mit seiner Allmacht eigentlich können in die Menschenherzen hineinreden. Und spannend ist, dass er hier nicht sagt, wer von euch auch Ehebruch gemacht hat, soll den ersten Stein werfen, sondern er hat ganz allgemein gesagt, wer von euch eine Sünde gemacht hat, soll den ersten Stein rühren. Offensichtlich sind die Menschenherzen ziemlich bewegt gewesen. Einer nach dem anderen hat den Platz verloren. Spannend, die Ältesten zuerst. Man kann sich daraus auch etwas reimen, oder? Weil, ja, auch die Leute haben vermutlich schon ganz viele Erfahrungen gemacht im Leben. Und ich weiß nicht, was vorher gesagt haben, Bernadette, immer wieder trampen wir rein. Im Wissen, dass es nicht richtig ist. Einer nach dem anderen ist gegangen. Vielleicht kennt ihr das Bild oder die Aussage, die hinten dran ist. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Es ist nämlich sehr gefährlich. Das ist so, wenn ich mit jemandem mit dem Finger auf jemanden zeige, oder? Ein Finger zeigt dort drüber und drei Finger zeigen zurück. Ich komme am Schluss noch auf den Punkt, wie könnten wir mit Sünde umgehen? Ja, und so sind alle gegangen. Einer nach dem anderen. Und da ist sie noch gestanden. Die Frau immer noch am gleichen Ort wie zu Beginn der Szene. Und hat vermutlich dann gewartet von dem grossen Mann auf ihre gerechte Strafe. Auf das hat sie wahrscheinlich gewartet. Sie hat nicht gedacht, jetzt kann ich davonlaufen. Sie ist ja nicht davongelaufen. Sie ist unter Anklage gestanden. Und dann macht Jesus wieder etwas ganz typisch Jesus. Er ist mit dieser Frau in Kontakt getreten. Er hat sie etwas gefragt. Er hat sich aufgerichtet, hat sie angeschaut. Wo sind sie hin? Hat dich keine verurteilt? Nein. Niemand. Er wäre ja der Einzige, der keine Sünde hatte, der eigentlich einen Stein hätte rühren können. Wenn denn Jesus? Aber nein, das hat er nicht gemacht. Auch ich tue dich nicht verurteilen. Was hat sich echt im Herz von dieser Frau abgespielt mit dem Satz? Der Stein, den die Frau hätte sollen töten, hat sie nicht getötet. Und wir sagen ja manchmal, mir ist ein Stein vom Herzen gekippt. Ich habe mich dann noch gefragt, ja, das ist... ist auch so ein Bild. Aber der Stein hat sie nicht getötet. Jesus hat sie angenommen. Sie hat sie in der Unwürde würdig gemacht wieder. Er hat der Frau die Möglichkeit gegeben, wiederhergestellt zu werden, wieder heil zu werden. Sie zur Umkehr und zur Gesinnesänderung, sage ich einmal, zu bewegen. Wir haben das schon oft gehört, das Metanoia, das Umkehren. Und das kommt dann auch durch in diesen abschliessenden Worten. Nicht gesagt, ich verurteile dich nicht und ist gegangen. Sondern hat gesagt, sündige nicht mehr, verlasse das, was nicht gut war. Und ich glaube, da drin ist die Einzigartigkeit von dieser Antwort, von Jesus. Und wenn wir den ganzen Text lesen, dann sind das so wenig Worte. In einer riesen Geschichte. Jesus hat, ich weiß nicht, vielleicht hat er noch mehr gesagt, aber die Worte sind so zentriert. Unglaublich. Die sind so einzigartig in der Kombination, weil sie voll Gnade sind und voll Liebe und voll Wahrheit. Jesus hat nicht können deutlicher sein, dass Ehebruch Sünde ist. Und doch hat er sie nicht verurteilt. Er hat weder den Ehebruch so verurteilt, ihren Ehebruch, noch hat er den Ehebruch als unverzeihbare Sünde angestellt. Das ist aber nicht der Grund, dass er gesagt hat, jetzt gehst du einfach weiter. Jesus hat ihre Sünde nicht geduldet. Verlass dein sündige Leben. Tu das nicht mehr. Jesus verurteilt euch uns nicht. Aber er sagt immer wieder zu uns, komm zu mir und verlass die Sünde. Gang weg. Das sind Worte von der Liebe. Aber Liebe bedeutet nicht einfach alles gut heissen, eine Tat zu verniedlichen, eine Tat abzuspielen. Ganz und gar nicht. Das wäre eigentlich total schlimm. Es ist ganz schön, den Text zu lesen. Ich habe mich gefragt, wie reagiere ich denn in meinem Alltag auf Sünde? Auf meine Sünde und auf Sünde, die ich beobachte in der Welt und bei euch. Bei mir, ich möchte mich selber fragen, ist es oft dann gleich das? Verurteilen oder tolerieren? Ich sage dir mal, ich sage mal zwei Extreme. Verurteilen oder tolerieren? Das sind so entgegengesetzte Extreme und ich merke, dass ich ganz oft eins von diesen zwei Sachen wähle. Wenn ich vielleicht bei jemandem Sünde sehe. Entweder verurteile ich das manchmal in meinem Herz oder ich dulde das schweigend. Das ist aber nicht die Botschaft. Es ist nicht die Botschaft, die Jesus uns da gegeben hat. Die Liebe verurteilt nicht, aber die Liebe duldet die Sünde auch nicht, weil Sünde immer dazu führt, dass Menschen verletzt werden. Darum duldet die Liebe Sünde nicht. Und wenn wir lieben, wie Jesus, das heisst in der Nachfolge, das ist nur in der Nachfolge möglich, dann werden wir weder die Sünde dulden noch unser Gegenüber verurteilen. Sondern vielleicht mit der Person einen Weg gehen, angefangen bei mir, um über die Sache zu reden. Wenn wir sündiges Verhalten in Liebe ansprechen, gibt es eigentlich eine Regel. Nimm Jesus mit. Nimm Jesus mit. Ohne ihn kommt es nicht gut. Und ich weiß nicht, Sünde anzusprechen, das ist unglaublich schwierig. Es ist immer ganz schwierig, etwas anzusprechen, wo nicht in der Ordnung ist. Es ist wie ein heißer Herdöpfel. Und, ich glaube, mir passiert es, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, immer zuerst mit Jesus reden. Und manchmal passiert, dass man zuerst mit anderen Menschen redet über das, anstatt mit Jesus. Weil eigentlich passiert nichts anderes, als dass man irgendwo eine Bestätigung für meine erste Schätzung sucht. Damit der andere vielleicht sagt, ja, das sehe ich auch so, oder nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Das ist der Gegensatz von verurteilen oder tolerieren, Stellung nehmen. Aber das hilft der betroffenen Person überhaupt nicht. Das hilft nicht. Eigentlich kann ich abschließend sagen, die Worte von Jesus in diesem Textabschnitt, die sind absolut göttlich. Und die Tempelwächter, vielleicht erinnert ihr euch noch am Anfang, die hatten ja die Aufgabe gehabt, den Jesus zu packen. Und sie hätten ihn nicht gepackt, weil, und das steht im Kapitel 7, Vers 46, noch nie hat jemand so geredet wie dieser Mann. Auch das hat die Tempelwache überführt. Sie sind nicht dort angekommen, wo sie eigentlich ihren Auftrag hatten, weil sie gemerkt haben, da ist etwas anderes, es ist einfach anders. Jesu Antwort ist so kurz und so voll Liebe und Wahrheit. Es ist nicht Liebe oder Wahrheit. Und es braucht beides. Wahrheit ohne Liebe stellt bloß, heilt nicht, urteilt ab, richtet hin, anstatt aufrichten. Das kann die Wahrheit ohne Liebe sein, es kann noch viel anders sein, aber das kann es auch sein. Und Liebe ohne Wahrheit, das kann Heuchelei sein. Sie erreicht vielleicht der Mitmensch nicht so, wenn er wirklich ist, sondern so, wenn man ihn gerne hätte. Ich glaube, Liebe ohne Wahrheit ist eine Art Karikatur. Es ist so wie eine menschliche Süßigkeit. Gefühlsduseli, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber es fehlt einfach nur lieb sein, ist nicht das, was Jesus möchte. Und die Worte von Jesus sind nur möglich gewesen, das ist eigentlich ein Plus, aber es ist ein Kreuz. Es ist nur darum möglich. Weil er für den Scheiß gestorben ist. Weil das Gesetz an sich nicht einfach zu dem Zeitpunkt keine Gültigkeit gehabt. Es hat Gültigkeit gehabt. Gesetz gibt es heute noch. Und heute werden immer noch Menschen verurteilt durch das Gesetz. Aber Jesus verurteilt nicht Person, sondern er verurteilt klar eine Missetat. Ich komme zum Schluss. Das griechische Wort von vergeben, das wir am Kreuz haben dürfen, empfangen, das ist eigentlich auch in der Bedeutung der Befreiung. Jesus ist gekommen, um zu vergeben und uns durch die Kraft vom Heiligen Geist zu befreien. Und als Befreite und erst als Befreite sind wir vermutlich in der Lage, so einander gern zu haben, wie Jesus das möchte. Ganz nöch bei Jesus. Liebe verurteilt keinen Sünder, noch duldet die Liebe die Sünde. So fordere ich euch auf, vielleicht ist das ganz schwierig, aber dass ihr einmal noch kurz zusammen, Köpfe zusammensteckt, auch vielleicht Erfahrungen austauscht, wie geht es euch damit, wenn ihr Sünde seht? Das dürft auch, ich habe es nicht gut gemacht, oder mir hat schon das zusammen mit Jesus geholfen, wenn ich das gemacht habe. Dass wir einfach den Moment uns noch Zeit nehmen, über die Frage nachzudenken, wie begegne ich Sünde bei anderen und was können wir vielleicht einander unterstützen in dem.